Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem großartigen Thema und einem noch großartigeren Gast. Herzlich willkommen, lieber Oliver Busch. Moin, Olli.
Erik, du bist so lieb zu mir.
Total, ne? Ich muss sagen, es ist wirklich spannend, worüber wir heute sprechen werden. Es ist mir ein inneres Bedürfnis. Wir wollen heute über das Metaverse, über Augmented Reality, über die... Also was das mit dem Marketing-Zirkus macht. Eventuell werden wir auch noch gesellschaftsrelevante Themen irgendwie besprechen. Und natürlich haben wir jetzt alles, was gerade auf der Apple-Hardware-Vorstellungsseite irgendwie passiert ist. Das, ehrlich gesagt, das war der Anlass, ne? Wir haben uns gerade auf der AdTrader in Berlin getroffen. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass du der idealtypische Gesprächspartner bist, um mit dir ernsthaft über das Metaverse und Augmented Reality und auch noch über Marketing zu sprechen.
Das wird die totale Rollercoaster-Story hier.
Irre, ich freue
mich. Metaverse up and down und AR und VR und ins PR mit AI. Ja.
Gab es schon
Downs? Und ganz unbedingt Apple Vision Pro, da müssen wir drüber reden, da geht gar nicht anders.
Auf jeden Fall gab es schon Downs im Metaverse.
So. Gab es schon Ups.
Sehr witzig. Bevor wir inhaltlich einsteigen, lieber Olli, bitte stell dich doch mal kurz selbst vor. Für die wenigen, die dich noch nicht kennen.
Du bist so gut zu mir heute, was ist los? Das macht das gute Wetter hier.
Hast du das Gefühl, ne? Mache ich denn sonst im Allgemeinen so einen bösartigen Eindruck?
Das ist der Tag mit 25 Grad in Hamburg und es wird nicht heißer, ne?
Also ich habe auf jeden Fall gute Laune.
Na gut, lass uns einsteigen. Ganz kurz zu mir. Ich bin die letzten 30 Jahre im Marketing gewesen, in Global CMO, COO, CEO-Rollen. Immer so an dieser Kante zu den nächsten Themen, zur Innovation gefahren. Markenführung im Internet, Targeting, Programmatic Advertising, Social Mobile First und dann auch bei Meta arbeitend ins Thema Metaverse auch sehr engagiert reingegangen und bin gerade wieder Lernender und auf der Schulbank zum Thema AI. Da versuche ich, die eine Seite weiter im Buch zu kommen, was wir, glaube ich, gerade alle tun müssen. Mhm. War zuletzt bei Meta die letzten 9 Jahre. Als COO Dach und Business verantwortlich für das Ecosystem-Business, also ein 10-stelliges Business. Was schön war, damit dran zu arbeiten, dahin zu kommen. Bin jetzt zuletzt länger als 99,5% der globalen Belegschaft dabei gewesen. Also ich habe die Chance gehabt, diesen Laden bis zu Big Tech dann sehen zu können. Und heute bin ich mit Tumbleweed Ventures ausschließlich noch in Ventures mit im Leadership Board als Advisory Board Member oder Non-Executive Director versuche ich meine Perspektiven und Beiträge und Inspirationen zu Leadership Teams in Scale-Ups, Grown-Ups, des ein oder anderen Startups mit an den Tisch zu bringen und bleibe dauerhaft dabei. Das ist ja eine wunderschöne Rolle und gibt viel Liebe zurück, macht viel Energie, was tatsächlich ein toller Austausch ist, Erfahrung mit dazu zu bringen.
Mhm. Du bist in meiner Perspektive schon lange eine der führenden Köpfe in diesem Digital-Marketing-Ökosystem. Also was mir am ersten deutlich wurde, als du dein RTB-Buch geschrieben hast, als RTB, also das für die Älteren und für die Jüngeren unter uns, so hat man damals Realtime-Bidding genannt, also programmatisches Display-Advertising.
Den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Ja, recht. Krass, ne? Aber so hieß das Buch.
RTA auch, gab es auch.
Das Buch hieß so. Und das war ja damals noch eine sehr, auch das war ja auch damals eine riesen Innovation. Und als du damals hieß ja Meta noch Facebook, krass, 9 Jahre, da hast du ja wirklich viele, also da hast du wirklich eine ganz schön lange Zeit, dieses Unternehmen, ja, von der schnellen Wachstumsphase bis zu dieser eher, sagen wir mal, nicht ganz einfachen Phase vermutlich begleitet. Aber du warst schon immer ein guter, schon immer ein super, super schlauer und mit Praxiswissen ausgestatteter Gesprächspartner. Sag mir nochmal ganz kurz zu dieser Rolle bei Meta, die du hattest. Ökosystem, was macht Direktor Ökosystem bei Meta?
Ich war für das Business zuständig, was nicht direkt von den Kunden an Meta rankam, das ganze Inhouse-Business, sondern das Business, was tatsächlich durch ein komplexes Ecosystem an Partnern gesteuert werden muss.
Sag mal so wie Agenturen und Berater.
Media-Agenturen, Kreativagenturen, Beratungen, all dieses Konstrukt, was ein großer Player wie Nestle oder Coca-Cola, Ferrero um sich herum braucht. Das hat mich dann auch in die Zusammenarbeit mit den Verbänden und auf die politische und kommunikative Ecke gebracht. Und so sind die ganzen Hate Speech, Fake News, Cambridge Analytica und Russian Election Interference, all diese Themen, habe ich gelernt, tatsächlich als auch positive Themen zu sehen, wo man mitwirken kann, dass es verstanden wird, um dann gemeinsam auch wieder daran zu arbeiten. War eine ganz tolle Zeit, also möchte ich nicht missen.
Das war eine ganz schöne wilde Zeit, ich erinnere mich noch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es mit dir oder mit Martin Ott war. Wir sind irgendwann mal vom OWM mit dem Taxi irgendwie zum Bahnhof gefahren. Das weiß ich nicht, war die Zeit, wo Staatsanwälte sich noch mit Facebook-Geschäftsführern auseinandergesetzt haben. Also was ist der Fall von Martin gewesen wäre. Aber ich erinnere mich noch, dass ich dachte, holla die Waldfee. Also bei aller Kritik, die man, glaube ich, auch zu Recht damals haben konnte. Ich möchte trotzdem nicht mit, also zumindest nicht mit Martins Job, schöne Grüße übrigens, wollte ich damals nicht tauschen. Das war wirklich eine sehr, sehr wilde Zeit. Ich weiß, du wirst heute sehr wahrscheinlich nichts Schlechtes über Meta sagen. Das ist auch total in Ordnung. Ich weiß auch gar nicht, ob man was Schlechtes über Meta sagen könnte, aber die, das war ein Witz, aber sagen wir mal, die Kontroversen waren ja schon sehr mannigfaltig. Ich glaube, sie halten ja bis heute an. Glaubst du, dass so eine Innovation wie das Metaverse bessere Chancen gehabt hätte, wenn diese Legacy der alten, nennen wir es mal der Facebook-Vergangenheit, wenn die nicht so vorbelastet gewesen wäre?
Das ist schwer zu sagen. Sicherlich hat es mit Brand und Privacy Erwartungen vom Markt gegeben, die zu erfüllen waren. Aber das würde ich jetzt nicht so sagen.
Nee. Kennst du die Aussagen von Scott Galloway zu Metaverse? Also das sollte sich jeder einfach mal googeln. Vermutlich ist das schon gar nicht rechtlich trivial, das so direkt zu zitieren. Aber Scott Galloway hat, ich vereinfache das jetzt mal, die These aufgestellt, dass das Metaverse in Händen von Mark Zuckerberg so das Letzte wäre, was er an verantwortungsvollen oder Vertrauensvorschuss irgendwie verstehen würde.
Der ist ja irgendwie auch dann zu dem Thema N gleich 1. Ich glaube, die alle Kritik muss sich jeder Player, mal weg von Meta, muss jeder Player ernst nehmen, verstehen. Mhm. Und meine Zielsetzung war es immer, Kontext hinzuzufügen. Nicht jemand zu überreden, jemand zu überzeugen. Und so hat mich, glaube ich, auch das Ecosystem kennengelernt. Mhm. Sondern Informationen, Insights hinzuzubringen, damit man Sachen kontrovers diskutieren kann, aber informiert. Mhm. Scott Galloway ist dann auch ein ganz gutes Beispiel für, das ist sehr viel Meinung und sehr wenig Information. Und ich habe es leidenschaftlich geliebt, zu diesen Themen tatsächlich Executive Roundtables zu machen, mich auf Hot Shares zu schmeißen und selber den Stuhl mitzubringen und 100 Leute zu setzen und darüber zu diskutieren, aber nicht im Sinne von überzeugen und überreden, sondern eben, guck mal, Fake News beispielsweise oder Hate Speech, das sind die Fakten, das ist die Komplexität. Wie würdest du es tatsächlich regeln, wenn du diese Informationen auch hättest? Das ist, die Sachen sind nicht immer so, alle Sachen heute sind nicht unkomplex. Und man muss sich auseinandersetzen mit ein bisschen inhaltlichem Verständnis.
Ich will jetzt gar nicht vorspringen. Ich dachte nur, als ich diese Ankündigung von der Apple Vision Pro gesehen habe, dachte ich, okay, die Vorgeschichte von Apple angeht, also gerade mit ihrer Position im Sinne von Datenschutz, da gerade dadurch sie keine Plattform haben, auf der Meinungen geäußert werden, egal ob sie jetzt legitime Meinungen, also normale Meinung, Fake News oder Hate Speech sind, dachte ich, also mein erster Impuls war gar nicht so sehr die Hardware-Komponente und das Produkt an sich, sondern eher die fast Jungfräulichkeit der Plattform im Sinne von Vorbelastung. Weil das war ja, sagen wir mal, Facebook damals war alles andere als irgendwie unbelastet. Aber hilft ja auch nicht. Vielleicht müssen wir gar nicht so sehr in die Vergangenheit gucken, es sei denn, du hast ja jetzt nochmal eine ganz deutliche Meinung, die du artikulieren möchtest. Bin mir mal nicht sicher.
Ich nehme mich noch an so einen Bart Simpson-Comic, glaube ich, war es damals, wo Steve Jobs abgebildet war mit einer ganz großen Weltkarte und dahinter waren so Live-Tracker, where everybody is on the world.
Ja.
Also,
ja.
die haben schon sehr, 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 sehr klug an dem Thema Privacy, Positionierung und Wahrnehmung gearbeitet. Ja, wir wollen jetzt nicht in iOS 14.5 reingehen.
Das war wohl auch eine ganz andere.
Würde auch nochmal spaßig sein. Ja. Aber ich glaube, da kann man die falschen Richtung. Das, was sie jetzt gerade hingelegt haben, also ich habe, wann war es? Letzten
Mittwoch. Mittwoch oder ja. Dienstag? Dienstag US-Zeit.
Ja. Mit der Apple Vision Pro, ich habe schon die Luft angehalten. Ne? Mhm. Dieser One More Thing Moment, wo man schon so ein bisschen Gänsehaut kriegt. Mhm. All diese ganzen Assoziationen mit dieser innovativen Company abruft und wirklich so gut positioniert. Also allein als Marketer, ich bin Marketer mit Leidenschaft. Mhm. Wenn ich mal die ganze Begeisterung für AR und VR weglasse und für die Technik, alleine von der Positionierung her, diese Show, das ist sowas von in Perfektion abgeliefert worden. Wenn man sich halt mal 10 Jahre Zeit lässt und sagt, wir sind fertig, wenn wir fertig sind. Und nicht ganz, ganz schnell. Das war natürlich, ist ja ein Kulturunterschied zwischen den beiden Companies. Apple ist, wir sind fertig, wenn wir fertig sind. Dann ist es völlig egal, ob wir die Ersten sind. Wir sind die Besten, sobald wir rauskommen. Und Meta hat schon immer sehr darüber gelebt, wir zeigen, was wir tun, wir machen die Bücher auf, wir werfen auch mal eine Idee raus, dann können sie alle anderen andocken.
Wir sind schnell, faster, ja.
Hier, guck mal, das haben wir vor, in diese Richtung werden wir arbeiten, das ist noch gar nicht da. Und da sieht man diesen kulturellen Unterschied. Und das war schon, wow, ich glaube, wir haben alle die Luft angehalten. Ja, okay. Ein bisschen begeistert drüber. Ne?
Kann ich mir vorstellen. Bevor wir einsteigen, so inwiefern, also wie Hardware und vor allen Dingen auch die Plattform und also die Software, die dann zusammenspielen werden, könntest du einem Marketier wie, so einem durchschnittlichen Marketier wie mir, ungefähr einen Abriss geben, wo das Metaverse denn heute steht? Also im Sinne sagen wir mal, Entwicklungsstufe, Adaptionsraten, um auch so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, was wir jetzt in den nächsten Jahren noch zu erwarten haben. Das wird sicherlich jetzt nochmal einen Boost geben an Investitionen und auch an Akzeptanz, denke ich, durch den Apple-Schritt. Aber in meiner Welt wird eigentlich immer noch diskutiert, ist das relevant, ja oder nein? Sollte das relevant sein oder werden? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um auf den Zug mit aufzuspringen, um nicht so eine Art Second-Life-Fehler zu machen oder zu wiederholen?
Das Wort Second-Life habe ich in meiner Arbeit zum Thema Metaverse natürlich sehr, sehr oft gehört. Eine 2D-Welt, die sich an Gaming-Enthusiasten und Geeks wendet, die sozial irgendwie da zusammenkommen wollen. Ich glaube, wir sind so aus dieser Phase dieser öffentlichen Euphorie raus. Und das war ja wirklich ein Hype sondergleichen. Wenn man mal ganz nüchtern in den Gartner-Hype-Cycle schaut, dann sieht man, wie Web3 jetzt gerade in diesem Moment als Zukunftstechnologie so über die Kippe des Hypes kommt. Und NFT schon klar in der Phase Desillusionierung ist. Mhm. Wie viele CMOs haben die Agentur angerufen? Ich brauche ganz schnell auch irgendwas wie mit NFTs, so wie Adidas. Einfach nur, um es zu haben. Das war nicht AR, das war nicht VR, das war PR. Und da ist viel reingegangen. Metaverse als Zukunftstechnologie steht im Gartner Hype Cycle ganz am Beginn der Kurve, ganz am Beginn, da hat es noch keinen Hype gegeben. Der Hype war öffentliche Aufregung und Euphorie. Aber er steht wie kaum eine andere Technologie mit dem Fleck 10 Jahre oder mehr entfernt.
Okay.
Ich würde tatsächlich sagen, auch 15 Jahre oder 20 Jahre entfernt, durch die Rezession, durch den Entzug von Kapital, der jetzt die Player, nicht nur Meta, sondern auch Microsoft und andere, komplett auf den Boden gebracht hat, sich args zu priorisieren in bester Silicon Valley-Manier. Nur das Wichtigste geht weiter. Da ist also ein bisschen Bremse. Putin hat das Metaverse gebremst. Der steht da gerade auf der Bremse. Aber ich habe immer dafür plädiert, diese Richtung, diese 10-15 Jahresrichtung klar zu verstehen. Und die hat nichts mit Gaming-Enthusiasten alleine zu tun und nichts mit Cryptocurrency-Spekulanten. Die Metaverse-Vision hat nichts mit Decentraland und The Sandbox zu tun. Das war aus Meta-Perspektive, war ich mal vorsichtig, das mal ganz deutlich zu sagen. Das ist eine Fehlentwicklung. Es macht absolut gar keinen Sinn, sich auf einer Flatscreen-Plattform einzuloggen, als erstes Cryptocurrency zu kaufen, danach ein Stück virtuelles Land in einer per se unendlichen Welt zu kaufen und damit rumzutraden. Das war aus der Fantasie des Hypes herausgeboren. Mhm. Tatsächlich habe ich versucht, immer es runterzudampfen auf das Metaverse ist das Internet in 3D. Mhm. Gibt es einen Bedarf für das Internet in 3D? Ja, es gibt ganz viele Use Cases und ganz viel Motivation dazu. VR ist das Internet, wo ich hineingehen kann. Mhm. AR ist das Internet, was ich stückchenweise herausholen kann. Mhm. Und daran, wenn du das mal so erdest, dann kannst du mit Marketern ganz faktisch drüber sprechen, was ist jetzt da, was ist nicht da. Was würde deiner Zielgruppe helfen? Welcher Zielgruppe? Was davon ist skalierbar? Mhm. Was davon hat Bedeutung? Ich wollte immer, mein ganzes Leben lang hat mich nie die Hype-Themen interessiert, sondern alles, was nur was kurz vor massenfähig ist und was jetzt adaptiert werden muss. Ich wollte immer Tankerfahrer sein und nicht irgendwie Skateboard. Mhm. Es ist ganz viel sehr Handfestes mit AR und VR zu machen. Und wenn es der PR-Case zwischendurch auch mal ist, der damit zu machen ist, aber die Dinge sollte man nicht verwechseln.
Mhm. Also du sagst ungefähr, im Hype-Cycle sind wir jetzt noch 10 bis 15 Jahre vor dem Peak oder der Massenfähigkeit entfernt, habe ich das richtig verstanden? Also wir sind ungefähr so weit entfernt, wie Mobile im Jahr 2000 von der Adoptionsrate war. Also ja. weißt du noch damals, so in den frühen 2000ern, weil wir gesagt haben, Mobile wird das nächste große Ding, wo alle schon irgendwie müde gelächelt haben und gesagt, oh ja, nächstes Jahr ist immer Mobile und Mary Mika Charts waren auch immer wieder Mobile, nächstes Jahr aber ganz bestimmt. Und zwei Sachen haben uns immer gefehlt, Bandbreite und die richtige Hardware.
Und ich weiß noch, wie ich zu diesen Zeiten gedrängelt wurde, doch endlich in WAP oder wie hieß
ja,
das damals? Was gab es da noch alles?
Ja, iMode und WAP, ne?
Ja. Also. Die Provider haben noch ihre eigenen Systeme irgendwie rausgemischt, wo man unbedingt investieren sollte. Ja, ich habe mich dagegen gestemmt, wie in einem Comic irgendwie jemand, der die Eisenbahn bremst. Weil ich gesagt habe, das hat keine Reichweite. Das ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das interessiert mich nicht, bevor es nicht über diesen Kipping Point drüber ist. Das Metaverse ist eine Definitionssache. Wenn ich es definiere als, pass mal auf, da ist eine ganz langfristige Richtung. Das wird alles mal möglich sein, aber erstmal ist es ein Internet, was begehbar wird oder wo Sachen rauskommen. Mhm. Begehbar heißt, ich brauche Virtual Reality Devices. Mhm. Virtual Reality Devices gibt es wenig. Gut, ich kann nicht von Masse ausgehen. Also ist das etwas, was relevant ist für feine, kleine, enge Zielgruppen, wo ein 500-Euro-Device keine Rolle spielt, ob ich denen das gebe oder nicht. Mhm. Das kann im Laden, im Store sein, das kann für Investoren sein, für Influencer-Gruppen, für Journalisten, das kann für Mitarbeiter im Learning sein. Mhm. Accenture hat 60.000 Brillen bestellt. Mhm. Das ist für die zum Onboarding von neuen Leuten, ist für die ein Klacks, ist weniger als ein Flug in die USA. Mhm. Das macht total Sinn. Im AR-Bereich war bis letzte Woche noch, war das Mobile Phone, was haben wir, rund 4 Milliarden Smartphones in der Welt?
Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon, also wir hatten ja irgendwann mal mehr Mobiles als Menschen. Vermutlich haben wir bald genauso viele Smartphones wie Menschen, aber auf jeden Fall eine hohe Zahl.
So fast alle Smartphones, die weiß, haben Social Apps drauf und fast alle Social Apps plus ein paar andere Apps haben AR-Funktionen. Das heißt, die Möglichkeit, diesen Screen noch dazwischen zu halten und etwas Digitales in meine Welt, an meinen Körper, um mich herum, oder ein Fenster woanders hin zu eröffnen mit AR, ist jetzt schon möglich. Und das ist das, wo ich glaube, der ist ganz egal, wo Metaverse im Hype-Cycle steht. Es ist etwas, wo Marketer wissen müssen, in welche Richtung es geht, aber dass sie jetzt anfangen müssen. Wenn ich jetzt noch nicht damit experimentiere, welche Rolle eine AR-Produktabbildung in meinem Shop hat, in Amazon hat, in meinen Facebook- und Instagram-Ads hat, dann bin ich schon zu spät. Also da muss ich mir dran. Das ist ein No-Brainer. Wenn ich mich noch nicht damit beschäftige, wenn ich ein großes Unternehmen bin, wie ich Wissensvermittlung im weitesten Sinne vielleicht effizienter in VR mache, viel tiefer, dann bin ich schon zu spät. Also Siemens und Volkswagen und Lufthansa machen das seit 5 Jahren. Ist das jetzt Metaverse? Definitionssache. Aber es führt es in diese Richtung. Definitiv.
Genau, ich meine, also Metaverse ist mal im weitesten Sinne. Ne? Also gerade weil das ja ein so großer Sprung werden könnte, wenn man denkt, wie das Internet praktisch, also mindestens die Art, wie wir Medien konsumieren, aber auch wie wir allein schon den Handel verändert haben. Also diese ganze E-Commerce Welle ist ja im Grunde auf dem Internet gelaufen. Ohne das Internet hätte es die E-Commerce-Welle nicht gegeben. Wenngleich E-Commerce natürlich nur einen Bruchteil dessen ausgeschöpft hat, was das Internet zur Verfügung gestellt hat. Also was die Themen, die du ansprichst, Zusammenarbeit, Videoconferencing, also alles was...
War aber ein großer Accelerator, wenn ich mich so erinnere, so Preisvergleich und sowas, als das so 2002, ja,
das hat die Party aufkam, bezahlt. Das hat die Party bezahlt. Also E-Commerce war in den 2000er bis 2010er immer noch eine der größten Anwendungen, und ich meine ja auch, E-Commerce ist immer noch eine der größten Advertising-Situationen, also auf jeden Fall bei den Freunden von Alphabet und ich glaube ja auch bei bei Amazon als Advertising-Plattform ist E-Commerce zahlt die Party. Das sind ja auch zweistellige Milliardenbeträge, die darüber laufen, und bei Meta ja sicherlich auch so neben anderen, ne, Travel etc. Aber das ist ja auch im weitesten Sinne D2C oder E-Commerce. Ich meine, im Verhältnis zu Entertainment-Formaten, wie jetzt zum Beispiel Netflix und Co., also Streaming-Services, die ja rein, die zwar viel Zeit über Devices belegen, aber dann noch im Verhältnis zu den restlichen Wirtschaftskategorien eigentlich verhältnismäßig wenig Umsatz generieren. Ne? Netflix und alle anderen sind viel, viel Traffic, viel Zeit, viel Eyeballs, aber wenig Revenue per User, per Minute etc.
Das Interessante ist ja, dass AR und VR in allen diesen Kategorien eine Rolle spielt, sobald du es mal aus dieser sehr einseitigen Gaming-Narrative, wir rennen da alle als Avatar durch virtuelle Welten den ganzen Tag und haben da irgendwie Spaß, uns gegenseitig anzuquatschen, neue Leute kennenzulernen. Ich will gar nicht so viel neue Leute kennenlernen. Jedenfalls ein bisschen gezielter, als durch irgendwelche Welten rumzulaufen. Ja. Ansonsten lerne ich gerne neue Leute kennen. Aber ich glaube, wenn man das mal entzaubert und rausnimmt und tatsächlich, und das kann ich nur jedem CMO und jedem Unternehmer auch tatsächlich raten, zu überlegen, ganz vorne anzufangen, welche Zielgruppen habe ich, was kann ich damit tun, wo will ich die Leute hineinbringen, was will ich zu den Leuten herausholen, dann kommen so viele interessante Dinge und dann kommen auch die ganzen B2C und B2B Use Cases poppen auf, wenn du einmal ganz strukturiert an deiner Value Chain entlang gehst und an deiner Customer Journey entlang gehst. Es ist unmöglich gewesen, selbst mit den uninspiriertesten Leuten und Markenverantwortlichen in einen Workshop zu gehen und nicht auf richtig solide, skalierbare Sachen zu kommen, die jetzt machbar sind, und so eine Learning-Agenda aufzubauen, das ist jetzt, das wird uns wahrscheinlich im nächsten Jahr dahin treiben, dahin, dann irgendwann ist es nochmal die 15-Jahres-Vision. Ne? Aber eine Sache habe ich mich vertan übrigens, ne? Wenn ich sage, die Story hat sich nicht großartig verändert, wir kommen gleich noch auf Apple, meine Prognose, dass man das die Richtung machen muss und es ein wenig enthypen muss, bleibt. Aber ich habe letztes Jahr auch noch ganz klar gesagt, es gibt nur ein Internet, ein 2D-Internet, und es wird in 3D keine Internetze geben, wenn sich das richtig entfalten soll. Damit, es gibt ein Metaverse und nicht mehrere Metaversen. Da hatte ich ein Kribbeln auf dem Rücken gehabt, wenn irgendwer von Metaversen gesprochen hat. Da bin ich mir jetzt mittlerweile heute, auch nach der letzten Woche, nicht mehr so sicher. Aus zwei Gründen. Eigentlich sagen wir, es kann nur so toll werden wie das Internet, wenn es wirklich völlig interoperabel ist. Wenn ich durch die eine virtuelle Tür durchkomme, da drüben reingehe und dann da drüben ein T-Shirt kaufe und es mitnehmen kann, egal ob ich gerade ein fotorealistischer Mensch oder ein comicartiger Drache bin. Die Interoperabilität. Aber ob das gelingt, zweifle ich tatsächlich mittlerweile nach diesem Jahr sehr. Die wirtschaftliche Situation hat alle so eingedampft auf den eigenen Vorteil, alle Player im AR, VR, Metaverse-Spektrum. Die XR Association in Washington, die zwei Missionen hat, Lobbying und Zusammenarbeit aller Player. Ich habe nur den Lobbying-Part gesehen. Ich habe aus dem Zusammenarbeitspart, aus der Standardisierung, es kann sein, dass da viel mehr gelaufen ist. Ich habe es hier in Europa nicht wahrnehmen können. Deswegen glaube ich erstmal, bis ich was anderes sehe, da ist nicht viel gelaufen in puncto Interoperabilität und Standardisierung. Sprich, wir rennen gerade dann doch in Silos rein, die nicht wie das Internet sind, sondern mehr wie die Gaming-Industrie sind. Und ich bin sehr gespannt, ob wir noch die Kurve kriegen, ob Apple da ein Treiber für Interoperabilität sein wird, weiß ich nicht. Die Kooperation mit Unity, wir können den ganzen Content, der schon da ist, auch bei uns mit reinziehen. Ist interoperabel one way. Das war ein sehr smarter Move.
Ja.
Und ob Meta es gelingt tatsächlich
in diese... Kannst du das gerade nochmal erklären?
Unity als einer der wesentlichen Player für dreidimensionale 360-Grad-Anwendungen.
Mhm. Also aus dem Gaming-Bereich entstanden, ne?
Ja.
Super, hätte man damals sich.
Ja, ist für mich einer der wesentlichen und spannendsten Companies im Softwarebereich heute.
Entwickler quasi eigentlich. Quasi also die haben eine Engine, die haben diese 3D-Engine gebaut, die mit dem man. Okay, super, super spannendes Unternehmen.
Super spannend. Und tatsächlich da auch direkt Apple-seitig, jetzt kommen wir schon in die Brille rein, aber das als eine der ersten Kooperationen zu melden, erschließt diese Content-Welt, die Apple gerade trotz ihrer ganzen Apps als Vorsprung nicht hat. Mhm. Apple kommt mit ihren Apps zum Start, Apple kommt mit den TV Plus Contents, wow, was ein Schatz, den sie da mit reinbringen können, den andere nicht mit reinbringen können. Mhm. Und zusätzlich auch noch diese Gaming-Flanke, wo sie halt etwas schwachbrüstiger an den Start gehen, sich die auch noch mit rüber zu holen, das ist schon ziemlich smart.
Okay, interessant. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es, ich hätte gesagt, dass das für die Produktakzeptanz notwendig ist, dass die interoperabel sind. Und wenn das nicht so ist, dass von zwei Seiten, dass dann nach den Anfänger, also am Anfang ist ja jeder hat seinen eigenen Kontinent und die haben kaum irgendwelche Brücken untereinander, dass dann auf einmal auf der Regulationsseite oder auch durch einen dritten Marktplayer was aufgebrochen wird. Also zum einen, weil jedes Unternehmen, was in diesem Spiel wirklich mitspielen kann, hat vermutlich ist Meta gar nicht der stärkste, aber hat potenziell eine marktbeherrschende Stellung. Also auf jeden Fall schon mal Alphabet und Apple aufgrund der iOS und Android-Situation. Also das könnte so von der Regulierung irgendwie so ein paar Dinge vorraufen. Und dann haben wir, weißt du noch, iMessenger von Apple, der smarte Ersatz zur SMS. Es gab nichts Besseres, um WhatsApp groß zu machen, weil es keine Interoperabilität zwischen Android und Apple-Devices also ist vielleicht das sehr theoretisch.
Nee, überhaupt nicht.
Da hätte ich aber die Hoffnung, dass das entweder der Markt, also vor allen Dingen der Markt löst. Dass da was aufgebrochen wird.
Also die Regulierung hat einiges zu tun in nächster Zeit, da sind wir uns allen klar.
Und ja, auch ohne das Metaverse.
Ja, und es ist ganz schön hart, da hinterherzukommen. Aber auch die Player haben tatsächlich ein Interesse. Das Internet ist durch die Interoperabilität zu einem fundamentalen Erfolg geworden. Es klingt jetzt banal, heute darüber zu reden, aber genauso ist es tatsächlich doch auch mit einem dreidimensionalen Internet. Mhm. Wenn ich die Interoperabilität herstelle, dann wird alles spannender. Wenn ich bleiben wir dabei, ein T-Shirt oder einen Turnschuh digital verkaufen könnte und er bleibt in Fortnite und geht aus Fortnite nicht raus. Mhm. Und wenn ich bei Fortnite nur die Konsole wechsle, bin ich wieder auf Null. Mhm. Dann ist das weniger wert. Wenn es interoperabel ist, alles, was ich dort handle und kaufe und es Spaß macht, zwischen den Dingen hin und her zu springen, nach dem Regelset, was der einzelne Softwareanbieter oder App-Entwickler definiert, dann steigert sich der Wert und die Attraktivität vom ganzen Ecosystem.
Okay. Ja, also die Hoffnung, dass das interoperabel ist, kann man ja aus mehreren Gründen haben. Und auch, also es gibt ja auch, was ich, Startups im Kryptobereich, die genau diese Interoperabilität in unterschiedlich, also nicht in AR und VR-Plattformen, sondern in anderen Plattformen irgendwie herstellen könnte. Aber das ist vielleicht schon ein Schritt zu weit. Lass mich kurz nochmal, weil du diesen feinen Unterschied zwischen aus dem Internet rausholen, ins Internet reingehen, VR, AR gemacht hast. Was sind so deine, wenn ich so ein bisschen aus dem Advertising-Kontext denke, ne? Also mit Ausnahme, also E-Commerce ist vielleicht die offensichtlichste Sache. Aber was denkst du, was wären so die ersten Geschäftsfelder sein, die monetarisierbar sind und nicht einfach nur Zeit catchen, die sich im Metaverse wirklich verfestigen werden? Sind das Entertainment-Formate, Gaming, also das, was früher Streaming war, oder bleibt es bei transaktional oder sind das Dinge, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können?
Ja, Gaming ist ja gesetzt, man kann es irgendwie so auf seine Zeitleiste setzen. Mhm. Gaming ist gesetzt, Entertainment, denke ich, ist auch schon gesetzt. Mhm. Disney ist jetzt bei Apple Vision Pro als großer Kooperationspartner da gewesen, ist aber auch schon als großer Kooperationspartner bei der Meta Quest mit am Start gewesen. Ich glaube, dass der Reisebereich noch sehr, sehr spannend werden wird. Auch das ist ein Use Case, den Apple jetzt hier mit reingezogen hat. Mit National Geographic irgendwo reisen ist auch nichts Neues. Live-Events, weil es ganz faktisch so ist, ich wäre gerne dabei, aber es ist viel zu weit. Mhm. Ich werde es zeitlich nicht schaffen, ich werde es finanziell nicht schaffen, ich habe kein Ticket. Mhm. Als ich mit Bayern München zusammensaß und wir überlegt haben, wie viele Fans gibt es von Bayern München? Es soll an die 1 Milliarde gehen auf der Welt. Mhm. Und wie klein ist das Stadion und wie häufig ist ein Platz frei? Nie. Mhm. Wie groß müsste eigentlich ein virtuelles Stadion sein und was könnte man eigentlich dafür verlangen? Mhm. Dann merkt man schon so, wow, wenn jeder auf der Welt, der wollte, in ein virtuelles Stadion kann und auf die Billigtribüne oder auch in den viel teureren VIP-Bereich könnte und dort mit den anderen VIPs, virtuellen VIPs sprechen könnte, da ist schon einiges los. Und da hat Apple in ihrer Präsentation das Ganze auch wieder schön rübergebracht, wie viel Mehrwert man kreieren könnte. Das ist noch besser als im Stadion wäre, wenn ich plötzlich zwischen den Spielern hin und her springen kann oder mir das Ganze als Animation nochmal kurz im Replay dreidimensional auf meinem Küchentisch anschauen kann. So ähnlich wie Formel 1 am Fernsehen manchmal spannender ist als aus der VIP-Lounge, wo ich das Rennen nicht überblicken kann.
Ja, ich habe gerade überlegt, wie wohl Fahrradfahren auf dem Peloton mit so einer Brille wäre vermutlich gar nicht so doof.
Das ist das wichtige Stichwort noch, wenn wir über Use Cases reden. Da hast du mich wieder gut zurückgebracht, danke. Sport ist ja der Überraschungssieger gewesen, dass Menschen tatsächlich in VR eine hohe Zahlungsbereitschaft haben, dort ihren Sport hin zu verlegen. Anscheinend ist das der Weg zum Fitnesscenter, um vor fremden Leuten zu schwitzen und danach in die Gemeinschaftsdusche zu gehen, ist, glaube ich, nicht so die Killer-Applikation gewesen, mit dem wir uns die letzten Dekaden beschäftigt haben. Das ist tatsächlich der unerwartete Gewinner gewesen, der richtig schon Geld abwirft. Aber ich glaube, da muss man halt noch weitergehen. Der ganze Education-Bereich wird im B2C, also auch B2B, ein Riesenthema weiter werden. Es gibt
Kollaboration, ne? Also so eine Videokonferenz könnte auch besser werden als das, was wir heute bei Teams und Google Meet und.
Und das zeigt uns, glaube ich, das ist eine gute Überleitung wieder zur Apple Vision Pro, die da, glaube ich, nochmal eins drauflegen werden. Vielleicht zum Thema Kollaboration. Ja. Ich habe regelmäßig jede Woche Team-Meetings als auch tatsächlich Revenue-Meetings in VR gemacht, in Horizon Workrooms. Wo wir am runden Tisch zusammengesessen haben oder in anderen Setups einige waren in VR zusammen, andere aus dem Office per VC-System zugestaltet und einige kamen gerade zurück vom Kindergarten und haben sich per FaceTime eingewählt oder zumindest mit dem Handy. Das war schon ganz interessant, wenn man es mal tatsächlich erlebt, wie weit das schon geht. Und da war man noch in einer Comic-Situation und trotzdem war es schon ein Mehrwert im Vergleich zu einer Zoom-Konferenz.
Kann mir gut vorstellen. Und jetzt auch das Shopping zum Beispiel. Ne? Das Shopping ist besonders das, was Inspirational Shopping ist. Also nicht gezieltes Kaufen, wo ich sozusagen etwas schon in eine Suchlist reingebe und dann Ergebnissuchlisten abklicke. Aber wenn ich mich wirklich inspirieren lassen möchte und gerade auch, weil ich die Möglichkeit habe, dass ich in der Storefront heute nicht mehr wie früher bauen und kuratieren muss, sondern in Zukunft ja auch über die AI Chancen haben werden, dass praktisch jeder eine voll individualisierte, lernende Shopfront, egal ob es jetzt wirklich ein Shop ist oder sonstiges transaktionales Business, das in Echtzeit exploren kann.
Und kommen wir vielleicht noch gleich drauf, dass die AI natürlich eine ganz wesentliche Vorbedingung ist, die Entwicklung von AI, damit das tatsächlich auch funktionieren kann. Ohne diese Kapazitäten wird das alles nicht gehen, weil wir reden ja von richtig Rocket Science, dass das möglich wird. Aber da bin ich wieder ganz nüchtern und sage, Blick weg, wenn es um Shopping geht, Blick weg von VR, außer ich befinde mich tatsächlich im physischen Handel. Dann kann ich Devices an meine Kunden bringen, das macht Wert. Vor allen Dingen, wenn gerade alle Kundenberater besetzt sind. Gibt es eine Company in Berlin, Line Tweet, die da beispielsweise darauf arbeitet und sagt, wenn der Telekom-Store gerade komplett überrannt wird, dann schaue ich doch, dass ich die Kunden ganz schnell auf VR-Devices kriege und berate sie da weiter. Super Sache. Aber wenn ich, kommen wir wieder zu Technologie, die auch massenfähig und skalierbar ist, da bin ich eher bei AR dann und sage, wirklich mit dem Funnel beschäftigen und wie kann ich tatsächlich die Leute besser überzeugen als mit einem Text, mit einem Bild, mit einem Video. Eine dreidimensionale Produktdarstellung kann eine Menge bewegen. Also hier meine Apple Watch. Da habe ich mir ganz selbstverständlich das Armband nochmal vorher an meinem Handgelenk angeschaut, bevor ich auf Kaufen gedrückt habe im Apple Store. Das ist ein kleiner Button, AR. Und ich glaube, das wird es in allen Shops geben, dass ich mir die Produkte vorher an meinem Körper oder in meiner Welt mal anschauen kann. Also da, das ist darf nichts mehr Neues sein. Da muss ich drauf sein.
Ja. Lass uns bitte trotzdem nochmal in den Exkurs zur Hardware, zum Device irgendwie machen, weil das war ja so der Auslöser und ich weiß nicht, meine erste VR-Brille, die ich irgendwie aufhatte, die hatte bei mir den Effekt, dass mir innerhalb von 30 Sekunden schlecht geworden ist. Mir wird sonst nie schlecht, also ganz selten. Aber durch die Art der Auflösung, durch die große Latenz vermutlich, war das nicht das allerbeste Nutzererlebnis aus meiner Perspektive. Ich habe auch jetzt lange her, dass ich so eine Oculus drauf hatte, aber auch da hatte ich jetzt nicht das Verlangen, regelmäßig mit so einer Oculus durch die Gegend zu laufen. Das, was man jetzt so in den ersten Tagen aus der Apple-Hardware-Welt hört, ist, dass das keine merkbare Latenz hat, dass das visuell, auch wenn das auch alles kuratierte Bilder und Videos waren natürlich, die da gezeigt wurden, aber man hat jetzt wenig Rumgenöle gehört und du hast es ja eingangs auch gesagt, Apple hat auch nicht den Ruf, irgendwie halbfertige, mittelmäßige Produkte zu präsentieren. Was ist denn dein Gefühl, wie wichtig die Hardware in diesem Spiel ist und wo die Reise da jetzt in den nächsten Monaten hingehen wird?
Das ist sehr vielschichtig. Was ganz konkret das Thema Präzision und Übelkeit und so weiter angeht, die Framerate vom neuen Apple-Device, was weder du noch ich bisher mal die Finger dran kriegen konnten, bisher haben es ja nur einige Entwickler und ich frage mich, wer schon alles darüber spricht, uns aber noch gar nicht erlebt hat. Die Framerate, wie sie kommuniziert war, umgerechnet, ist so ziemlich die gleiche wie auch von den anderen Devices, die am Markt sind. Trotzdem traue ich Apple durchaus zu, dass sie irgendwie vielleicht durch die Prozessoren es schaffen, das Ganze smoother zu machen, dass man weniger ein sickness Gefühl hat. Wird wahrscheinlich so sein. Ich fand es ganz spannend, dass wie Apple ihr Device präsentiert hat, dass sie es gar nicht als, guck mal, wir haben jetzt auch eins präsentiert haben, sondern es so erfolgreich präsentiert haben, als das ist das erste Device seiner Art. Als hätte es keine vorher gegeben. Das ist das erste Apple-Produkt, wo man durchschaut und nicht draufschaut. Was halb wahr ist, weil tatsächlich Innenmonitor ist und Außenmonitor ist, der die Augen zeigt, die innen gefilmt werden. Und das, was draußen ist, wird nach innen, wird draußen gefilmt, nach innen übertragen. ist positionierungstechnisch brillant. Ich habe da schon ein VR-Device, was die gleiche Technologie hat, nämlich Kamera nach außen und nach innen übertragen. Aber die haben es so gebastelt, dass man es für ein Augmented Reality Device tatsächlich halten und positionieren kann, weil es auch noch die Augen nach außen zeigt auf dem zweiten Screen. Wahnsinnig. Und als Marketer bin ich sowas von begeistert davon. das gleichzeitig haben sie es dann positioniert als, das ist eigentlich auch gar nicht ein Augmented Reality Device. Eigentlich ist es ein Spatial Computer. Das ist der erste Computer, den ich aufziehe und wo ich keine Tastatur mehr brauche, aber auch kann. Auch das ist tatsächlich neu.
So verkaufen sie es auch, ne? Also so nennen sie es auch, ne?
Ja. Spatial Computing, einige nennen es schon Facial Computing, auch interessant. Aber auch das ist etwas, was so Meta so Stück für Stück irgendwie so ihrer Story hinterhergeschoben hat. Eigentlich ist das ja schon ein perspektivischen Computer. Und Apple hat sich schon, Tim Cook hat sich echt dahingestellt und gesagt, so, das ist das erste seiner Art, hier steht es. Und das haben sie toll gemacht. Die ganze Euphorie dahinter kommt aus der Perfektion, die völlig ungesehen und ungekannt ist, aus dem Device selber. Eine Präzision im Design, aber auch an den Materialien und in den Features, die drin sind. Und aber auch in der Usability. Der Schattenwurf von den einzelnen Fenstern. Die Fenster, die frei verschiebbar sind. Ich erinnerte mich bei der Präsentation sehr an mein erster Kontakt mit einem iPhone und ich bin sicher, du erinnerst dich da auch noch ganz dran. Wir hatten schon Smartphones. Wir hatten auch Bilder auf Smartphones. Ja. Aber was haben wir damals die Bilder auf und zugezoomt mit zwei Fingern und dabei Blauklötze geschaut, das jedem Freund gezeigt und auch geswiped und gewischt und alles. Ne? Und genau diesen Moment haben wir auch. Alles, nahezu alles, was mit der Apple Vision Pro präsentiert wurde, gab es auch schon und ist entwickelt worden. Haben die anderen Player auch schon gezeigt, aber nicht in dieser Sexiness, in dieser Präzision, nicht zu diesem Preis und nicht in einer so klaren und guten und konsequenten Positionierung. Da habe ich ja gerade so ein bisschen versucht, mal Kritik und Euphorie zusammenzubringen. Es ist am Ende gar keine Kritik, weil es ist eine ganz tolle Sache. Aber wenn man das zum zweiten und dritten Mal sich dann die Präsentation anschaut, merkt man so, hast du schon mal gehört, Déjà-vu. Mhm. Aber so gut gepackaged hat es auch keiner. Das ist natürlich der Vorteil von dem, der einfach mal zuschaut, was die anderen machen. Mhm. Und es gut zusammen, was dann mit einem Schuss rausgeht.
Ne? Mir kommt gerade dieses Bild zwischen BlackBerry und iPhone irgendwie rein. So, der BlackBerry konnte auch schon wahnsinnig viel oder fast alles, was das iPhone... Teilweise konnte das iPhone noch nicht mal copy and paste oder so.
Diese Usability, diese Sexiness, wie es sich anfühlt, ne? Ja. Diese Präzision, wie es gemacht hat, man hat sofort gewusst, dass es was anderes ist. Und das ist meine Synthese eigentlich aus dem Ganzen. Die Apple Vision Pro differenziert sich zu den anderen Devices durch Perfektion. Mhm. Das Vision OS ist, wenn ich alles abziehe, was ich schon mal gesehen habe, bleibt da immer noch ein eigenes Betriebssystem mit Vision OS. Mhm. Es bleibt eine Performance, die wahrscheinlich niemand matchen können wird, bis auf Weiteres, durch den eigenen M2-Chip, durch den neuen R1-Chip. Ich weiß noch keiner, was er tatsächlich kann, aber diese ganzen Sensoren, Devices, Kameras abzugleichen, dafür gleich mal einen neuen Chip produzieren zu können.
Ja.
Das ist das Bottleneck von allen anderen.
Ja.
Und natürlich den Content aus dem App Store, aus der Entertainment-Welt, und noch aus der Gaming-Welt über die Kooperationen. Mhm. Das ist insgesamt schon ein Ding. Und dazu kommen dann halt die 5000 Patente, die da drin sind, mit Sachen, die es halt dann vorher noch nicht gegeben hat, diese kleinen Gimmicks sind.
Und die neunstellige Anzahl an potenziellen Usern.
Ja, Userwachstum ist unter den wirtschaftlichen Bedingungen natürlich echt interessant. Also ich würde keine Prognose wagen. Die Leute, die in den ersten Minuten gesagt haben, gute Nacht, Meta, halte ich für völlig falsch. Mhm. Microsoft hat ein bisschen zurückgethrottelt in ihren Investitionen mit der HoloLens. Aber gute Nacht, Meta und Quest sehe ich überhaupt gar nicht, sondern eher, guck mal, selbst Apple jetzt als letzter der Big Techs hat jetzt ein Statement gemacht, geht da rein, nennt es One More Thing und das Tollste, was wir jemals entwickelt haben, das Komplexeste, was wir jemals entwickelt haben. Ich glaube, es wird den Markt nur vergrößern, selbst wenn Apple wieder in der Preisstrategie mit dem zweiten und dritten Modell das erste und zweite Modell an den Markt lässt und einen Preisabschlag macht, sind wir vielleicht immer noch bei $2,800, wo dann $400 bis $500 dagegen stehen. Was eine andere Preiskategorie ist, was eine andere Nutzerschaft bringt. Und wenn die Wirtschaft mal wieder gut ist, werden vielleicht auch Player wieder subventionieren können, wie es am Anfang war, dass man auch solche Devices für $299 raushaut. Damit erschließt sich ganz andere Märkte und andere Reichweiten. Also was, Apple, glaube ich, treibt den Markt damit gerade eher an.
Was war eigentlich der letzte Apple-Hardware-Flop?
Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt.
Der Newton oder so, ne? Dieses komische...
Die Frage habe ich mir auf dem Hinweg eben gestellt.
Aber ich denke, jedes Mal, als die Uhr kam, dachte ich, boah, wer braucht so eine Uhr? Als ich die Kopfhörer gesehen habe, dachte ich, boah, wer steckt sich ein Oral-B Zahnbürstenkopf ins Ohr? Jetzt habe ich sogar mehrere Sets, aber ich kann mich ernsthaft nicht mehr daran erinnern, wann so richtig ein Flop rausgekommen ist.
So. Also deswegen, das Ding ist gekommen, um zu bleiben, ganz sicher.
Okay.
Das Ding schiebt die ganze Branche nach vorne.
Mhm.
Ich hatte eigentlich erwartet, dass aus Fehleinschätzung der Aktienmarkt erstmal Meta abstrafen wird.
Mhm.
Das ist gar nicht passiert.
Mhm.
Das heißt, die Welt sieht es anscheinend ähnlich.
Auch ein interessantes Zeichen.
Mhm. Ja. Mhm. Das ist insgesamt schon spannend zum Thema Positionierung. Ich bin ja Marketing begeistert, genau wie du.
Mhm.
Ich fand ganz grandios auch noch zum Schluss, neben dieser uniken, es hat noch nichts vorher gegeben wie das hier, Positionierung, zum Schluss die Positionierung des Pricings.
Mhm.
Das hier ist ein Device, was es noch nie in dieser Präzision gegeben hat. Es ist wie, als würde man sich einen neuen Computer kaufen.
Mhm.
Rechne ich im Kopf schon mal, was kostet mich ein neuer Mac.
Mhm.
Schon mal die ersten 1500 sind schon mal auf der Uhr. Ich würde mir einen richtig großen Cinema-Fernseher kaufen. Okay, rechne ich wieder weiter. Eine Dolby Surround-Anlage, mehrere Monitore, weil ich kann ja daran arbeiten, die Monitore so viel und so groß wie möglich haben. Also muss ich auch gute Monitore dann berechnen. Und all das zusammen und dass sie nicht noch ein Piano reingerechnet haben, weil ich dann auch noch Klavier lernen kann. Tatsächlich, wenn man den Gedanken weitergeht, was kann VR alles an physischen Devices ersetzen, da könnte man noch eine Menge reinrechnen. Aber tatsächlich haben sie das zusammengerechnet und haben gesagt, ich könnte mir all das kaufen und ich hätte noch nicht diese Qualität, wie ich sie jetzt hier mit der Vision Pro habe. Und übrigens, das Ding kostet 3.499.
Gut verpackt,
Brillant.
Ja, gut. Aber sie schaffen es ja auch uns für 300 € diese Kopfhörer zu verkaufen.
Ja.
So.
Erfolgreich.
Durchaus. Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, wirst du noch zur Hardware warten? Sonst wollte ich dir kurz nochmal so ein bisschen so den Ausblick nach vorne machen, auch gerade so ein bisschen, was ist, ob das eigentlich für uns gesellschaftlich eher eine Utopie wird oder ob das nicht auch dystopische Züge oder Ausprägung haben kann. Aber ich will dich jetzt nicht bei deiner Hardware-Begeisterung irgendwie abwürgen.
Ach, lass uns das beim nächsten Mal weitermachen, bevor ich in Features reingehe.
Und dann werden wir vielleicht auch noch mehr verstehen, was diese Brille oder nächste Generation und auch auf der iOS-Seite, was da alles möglich ist. Das finde ich eigentlich das Spannendste. Ne? Wie wird das iOS dort wachsen? Wie ist das Ökosystem? Das war ja eigentlich auch der Gamechanger beim iPhone. Ne? Neben der Sexiness der Hardware, aber was ja im Grunde dann die Stickiness und diesen Login, den die Nutzerschaft in diese Plattform gekriegt haben, ist ja dieses unglaublich gute App-Ökosystem, was sie ja praktisch mehr aus dem Stand hingekriegt haben, was ja auch nicht für möglich gehalten wurde, gerade am Anfang. Es gab ja so eine kurze Zeit, da haben alle noch gelacht.
Du wolltest mal auf Silo eingehen jetzt, ne?
Ja, könnte man. So, aber was ich jetzt mitgenommen habe, was ich hier schon geahnt habe, ist, dass das Metaverse, also das dreidimensionale Internet, egal ob es jetzt interoperabel sein wird oder nicht, dass das gekommen ist, um zu bleiben, und das wird kein Nischendasein haben. Für mich hat das jetzt ein Nischendasein, weil ich nicht in der Gaming-Welt zu Hause bin, so. Aber das glaube ich sofort. Jetzt können wir noch wetten, ob das in 15 oder 15 Jahren so richtig reinkickt, aber da habe ich jetzt grundsätzlich keine Zweifel mehr. Ich frage mich trotzdem, es hat ja schon allein die Nutzung der Smartphones, hat ja schon gesellschaftlich eine Veränderung herbeigeführt. Die Smartphones haben, also weißt du noch damals, der nordafrikanische Frühling, über dass sich Menschen connecten konnten, das Geoposition, ganze Geschäftsmodelle sind gewachsen. Ne? Ich bin gerade mit dem Miles hierher gekommen. Das Miles-Auto würde ohne mein iPhone nicht funktionieren. Ich bin sicher, wir werden Geschäftsmodelle haben, die nur funktionieren, weil es dieses Metaverse AR und VR gibt. So, aber wenn wir dann eine Gesellschaft, die im Grunde nicht mehr miteinander, also echt miteinander spricht, weil es halt komfortabler ist, einfach jeder hat seine Brille zu Hause auf seinem Sofa und hat viel bessere Erlebnisse als in der richtigen Welt.
Ich hatte das Privileg, mit Metaverse-Vordenker Matthew Ball mich im virtuellen Raum zu treffen. Er ist, glaube ich, gerade in Toronto und ich hier in Hamburg. Und ein bisschen darüber zu plauschen, genau über die Fragestellung. Und hat einen ganz guten Punkt gemacht und sagt, draußen sind die ganzen Filme und Romane, die uns alle zeigen, dass wir nur noch irgendwo völlig degeneriert in virtuellen Welten rumlaufen. Mhm. Die AI hat schon längst den Staat ersetzt. Er sagte, wenn es nicht dystopisch wäre, würde diesen Film keiner schauen und dieses Buch keiner kaufen. Nur Dystopie ist eine gute Story. Und da muss ich ihm tatsächlich recht geben. Ich glaube, es wird weder eine Utopie noch eine Dystopie. Wir sind dabei, gerade alles ordentlich zu erden, wir alle. Ne? Und uns das Richtige rauszunehmen. Und das ist auch tatsächlich unsere Verantwortung. Wir haben noch gar nicht so viel über AI in diesem Kontext gesprochen, sondern sind ein bisschen im Metaverse jetzt und natürlich bei Apple hängen geblieben, das war zu erwarten. Aber du kannst deine Frage ja auch gleich auf das ganze Thema AI, was eng verwoben ist mit AR und VR auch, drauf ausweiten. Was machen diese ganzen Dinge, die Marketer adaptieren müssen? Was machen sie gesellschaftlich? Und wir sehen auch die Diskussion hier in Deutschland. Gibt es eine Aufgabe für den Marketer, das auch noch zu beeinflussen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen? Ich glaube tatsächlich, ja. Wir sind jetzt wieder in einer neuen disruptiven Phase, da wo ein großer Sprung ist. Wir hatten die Industrialisierung, wir hatten Phasen der Dekaden der Automatisierung, wir hatten Phasen der Digitalisierung. Ich habe kein schönes Wort für die nächste Phase. Ich weiß noch nicht, was diese Industrie 5.0 sein wird. Sie wird auf jeden Fall in erster Linie durch AI bestimmt sein und disruptiert werden. Human und Machine werden irgendwie viel intensiver zusammenarbeiten. Es gibt aber auch ganz neue Sustainability-Aspekte und Gedanken, die, glaube ich, die in der Industrie 5.0 drin sein werden, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Neuer Grad an Personalisierung, zeitgleich mit einem neuen Grad an Privacy. Und ja, Augmented Reality und Virtual Reality wird auch Teil dieser Realität sein und Teil dieser Arbeitswelt sein. Mhm. Und wir alle hassen Wandel. Wir alle hassen
ist das so?
Veränderung.
Ist das?
In unserem tiefsten Innern doch. Außer wir treiben sie selber an.
Also gerade, also wir, wenn wir heißt, wir satten Mitteleuropäer, 70 Jahre nach Wirtschaftswunder, würde ich auch sagen, ja, vielleicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Teile dieses Globus gibt, der durchaus sich Wandel herbeisehen.
Da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, was wir differenzieren können im menschlichen Verhalten, ist Wandel, den wir nicht selber kontrollieren können. Wandel, der von außen kommt, fühlt sich gar nicht gut an. Mhm. Der uns zwingt, uns mit etwas zu beschäftigen. Mhm. Und sobald wir das freiwillig machen, ist Wandel super. Mhm. Und wenn es gut für uns ist, ist es auch wunderbar. Mhm. Aber was hier gerade passiert, sowohl mit AI als auch mit AR/VR, ist das ein Wandel von außen auf den Großteil der Menschen, die nicht in einer der Pionier-Companies arbeiten, dass sie gezwungen sind, sich damit zu beschäftigen. Die Neugierde ist jetzt auch nicht so weit verbreitet. Mhm. Und hier ist es tatsächlich, glaube ich, wichtig, dass wir den Leuten, dass wir allen in der Gesellschaft helfen, diese Vision klarzumachen, eine positive Vision, keine Utopie, aber auch keine Dystopie, eine realistische Vision aufzuzeigen. Mhm. Wo könnte das Gute an den Technologien sein? Was ist gut für die Wirtschaft? Was ist gut für das Marketing? Nochmal abgeleitet. Mhm. Und den Pragmatismus dann damit umzugehen. Und ich glaube, das ist, darf man nicht unterschätzen. Es gibt die einen, die Ultra-Optimisten sind und sagen, ja gut, wir hatten schon viele solche Phasen gehabt und die Sonne geht immer noch jeden Tag auf und die Menschheit ist immer noch da. Mhm. Ja, die Sonne geht aber nicht für jeden Tag wieder auf. Jetzt werde ich mal ganz dramatisch. Aber die Kutscher und die Weber, die hatten es auch nicht leicht, als die Disruptionen kamen. Mhm. Wir hatten immerhin die Weber-Aufstände und es gab Revolutionen in England und Deutschland. Mhm. Also wenn das Ganze nicht durch Regulation, durch Beschäftigung, durch Moderation, durch Kommunikation, durch eine aktive Gestaltung in der Gesellschaft tatsächlich reguliert, positiv reguliert und konstruktiv bearbeitet wird, dann könnten wir auch hier wieder, das halte ich für gar nicht unrealistisch, könnten wir auch tatsächlich wieder zu Aufständen kommen von Leuten, die eben mit diesem Wandel nicht klarkommen. Mhm. Und da ist mir wirklich wichtig, dass wir diese kollektive Verantwortung gepaart mit Geschwindigkeit auch sehen. Geschwindigkeit, Dringlichkeit. Mhm. Die Politik, wir sind eben dran gestreift. Die Politik hat jetzt einiges zu tun. Sie muss die Dinge ganz schnell verstehen, ihre Vision entwickeln. Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass im Horizont-Newsletter heute Morgen die eine Meldung war, dass die Stadt Hamburg ein Point of View entwickelt hat. Und zwei weiter war die Meldung, dass wir uns auf Europaebene mit einem Point of View zum Thema AI beschäftigen. Wow, super. Mhm. Genau das muss die Politik tun. Mhm. Das müssen Unternehmen und Unternehmer tun. Und auch jedes Individuum, jeder einzelne Arbeitnehmer. Mhm. Ich kann nicht mich als Fotograf hinstellen, als Illustrator, als Mediaplaner, als Marketingstratege und sage, gebe mich alles nichts an. Ich kann auch nicht dystopisch werden und sagen, wir werden alle untergehen, sondern ich werde mich damit beschäftigen müssen. Mhm. Und Google hat es so schön kürzlich mit auf die Bühne gebracht, als sie sagten, wir stehen nicht in Konkurrenz mit AI und werden von AI disruptiert, sondern von einem Menschen, der AI benutzt. Mhm. Und ich glaube, das kann man nicht besser formulieren. Also rein damit, neugierig sein.
Ich verstehe deinen Punkt. Ich teile ihn über weite Strecken. Vermutlich ist es auch kein Entweder-Oder, Utopie und Dystopie. Ich habe jetzt viele deiner Beispiele immer versucht einzuordnen. Also zum Beispiel alles, was den Carbon Footprint verbessert. Zum Beispiel digitales Zusammenarbeiten, statt ins Flugzeug zu steigen. Definitiv eine Utopie. Dystopie, da dachte ich gerade auch an deinen an Plattformen, die sagen, sie sind eigentlich Plattformen, aber sie verbreiten doch Nachrichten oder über sie werden Nachrichten vermittelt, die dann zu Hassbotschaften, zu Fake News führen, die im schlimmsten Fall zu Veränderungen im demokratischen Verständnis beitragen können.
Und zwar in die falsche Richtung.
Bitte?
Und zwar in die falsche Richtung.
Genau, leider. Ne? So, und das sind ja schon, ich es sind ja alles Tools, die sind jetzt in der Welt, die lassen sich auch nicht wieder, die lassen sich sehr wahrscheinlich nicht verbieten. Ich dachte nur, dass die Verantwortung wirklich sehr groß wird für alle Marktteilnehmer, für alle, egal ob sie Plattform sind oder Advertiser, auf jeden Fall in der Politik. Ich habe gerade gedacht, würdest du einem dir nahestehenden Menschen empfehlen, zum Beispiel, wenn es eine TikTok, also wenn mal eine Virtual Reality gibt, die zum Beispiel nicht aus unseren westlichen Gefilden kommt, sondern zum Beispiel aus der Volksrepublik China zum Beispiel, oder von der Volksrepublik China nahe zu stehen scheint, würdest du da auch bedenkenlos einem dir nahestehenden Menschen sagen, ja klar, da kannst du eintauchen, da kannst du drin bleiben. Mach dir keine Sorgen.
Das ist genau der Punkt, da triffst du meinen Nerv. Mhm. Ich würde zu nichts der Art Ja oder Nein sagen, ohne mich mit beschäftigt zu haben, wenn es wichtig ist.
Okay. Aber du kennst die TikTok-Verbotsdiskussion in der ganzen Welt, also in der ganzen westlichen Welt.
Ja. Und meine Kinder sind tatsächlich auch TikTok-Heavy-User und ich schaue da kritisch mit drauf. Ich versuche das, da ist die Demokratie zu Hause ein bisschen anders, aber zu regulieren, aber auch informiert zu regulieren. Ja. Und ich glaube, so muss man, glaube ich, in all diese Themen nehmen, weil ich habe das so nah aus diesen, aus diesen polemisierten Debatten rund um Social Media hautnah mitgekriegt, dass die es am wenigsten benutzten, die stärkste Meinung haben. Ja. Beschäftigung mit diesen Fragen, das ist mir tatsächlich.
Aber das Polemisierte, das war in den ersten Trump-Jahren oder in dem Jahr vor, Cambridge Analytica war ja sogar ein bisschen vorher, das war das eine. Der Globus hat sich ja jetzt auch aufgrund der politischen Spannungslage zwischen Ost und West wieder dramatisch verändert, was dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Twist gibt, finde ich.
Und auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele positive Beispiele, die ein Social Media, ein Mobile, ein Internet, ein AR, VR und auch eine KI tatsächlich bewirkt und bewirken kann. Mhm. Am Ende ist es wie mit den Brillengläsern. Ich kann sie für einen Zielfernrohr benutzen oder dafür, dass jemand besser sehen kann. Wir werden nichts davon verbieten, aber wir sollten nichts davon unreflektiert tatsächlich in die Gesellschaft rauspumpen. Und da sind wir alle dran gefragt.
Alter Falter, was kommen da noch für Herausforderungen auf uns zu? Weil wenn ich denke, gut, ne, früher war es das Schlimmste, was dir passieren konnte, dass dein Nachbar irgendwie zu viel Russia Today in seinem Facebook-Stream hatte. Und jetzt kann dir passieren, dass er irgendwie 8 Stunden lang mit so einer Brille auf dem Kopf in total irren Plattform unterwegs ist.
Genau, und dass er von AI schon längst arbeitslos gemacht wurde und er eben nicht den Dreh geschafft hat.
Er hat mehr Zeit als
auf der Welle zu sein, sondern drunter ist.
Ja. Okay, jetzt müssen wir noch einen positiven Twist hier reinkriegen. Lieber Oliver, ich weiß nicht, ob du meine Standardabschlussfrage kennst. Sie stand unten in unserem kurzen Doc drin, bin ich mir nicht ganz sicher. Deshalb stelle ich sie dir mit dem Disclaimer, dass du sie vielleicht nicht vorher gehört hast. Aber was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt? Wir schneiden hier nichts, ne? Das weißt du schon.
Wir schneiden nichts?
Wir schneiden hier nichts.
Ah, okay, gut. Tatsächlich beschäftige ich mich, nachdem ich den LKW-Führerschein letztes Jahr gemacht habe, was für einige Leute sehr schräg anmuten mag, beschäftige ich mich mit dem Bau eines Offroad-Expeditionsmobils, um Europa und vielleicht später auch mal andere Länder zu erforschen und vielleicht dann meine Advisory Board-Tätigkeiten, meine Wissen und meine Erfahrung an die richtigen Leadership-Teams heranzubringen, sie vielleicht auch von mobil aus tun kann. Also ich bin im wahrsten Sinne des Wortes auf einem spannenden und richtigen Weg.
Richtig gut. Das heißt, ich weiß nicht, in meinem Führerschein, ich darf irrwitzigerweise mit meinem 0 auf 15 Führerschein noch 7,5 Tonnen bewegen.
Das wird nicht reichen.
Das war meine Frage.
Ich rede eher über einen 18-Tonner.
Oh, Glückwunsch. Ja, sehr gut. Das finde ich großartig. Das ist ein großartiges Projekt. Ich drücke dir die Daumen. Also nicht nur für deine Unternehmung und deine Projekte beruflicher, sondern natürlich auch privat. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich könnte noch richtig weitermachen. Aber ich denke, dass das verdient ist, also diese ganzen Themen, die wir jetzt noch nicht zu Ende diskutieren konnten, das verdient eine Fortsetzung. Lieber Oliver, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine tollen Beobachtungen und hoffentlich bis ganz bald.
Ich danke dir auch, hat mir auch Spaß gemacht. Tschüss an alle.
Tschö.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.